Hallo,
hier sind Tanja
und Matze.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Crime Up Your Life.
Mord und Totschlag in 2x10 Minuten. Ja, wir begrüßen euch wieder ganz herzlich heute zu einer neuen Ausgabe. Tanja, heute fängst du an.
Richtig.
Gut, dann los.
Ja, heute nehme ich euch mal wieder mit nach Amerika und zwar nach Indiana. Und es geht um Dean Call, den Candyman. Kennst du den?
Nein.
Der Dean ist 1939 geboren in Houston, Texas und hatte dort mit seiner Mutter in ihrem Süßwarengeschäft gearbeitet. Und dadurch hat er den Namen bekommen, halt im Nachhinein, weil er in der gesamten Gegend bekannt war als der Candyman, weil er immer an Nachbarn Süßigkeiten verteilt hat.
Ich habe jetzt schon gedacht, das ist die Halloween-Geschichte, die ich mal erzählt habe. Ich habe schon gedacht, jetzt kommst du mit meiner Geschichte, aber dann ist es doch nicht so gut.
Nee, es ist doch nicht die.
Ja.
Aber es geht ja in so eine ähnliche Richtung. Ne?
Okay.
Und er war dann 1964, ist er zur Army gegangen und hat dort gemerkt, dass er homosexuell ist.
Mhm.
Und hat das aber erstmal wieder so ein bisschen beiseite gepackt. 1968 ist er dann zurückgekommen und hat als Elektriker gearbeitet. Und 1970 geht es dann eigentlich los mit seiner, muss man jetzt schon sagen, Serienmörderkarriere. Und zwar hat er da den 15-jährigen David Brooks kennengelernt.
Wie alt war er denn da zu dem Zeitpunkt?
31.
Okay.
Und der David, der kam aus sehr ärmlichen Verhältnissen. Und hatte sowieso nach einer Möglichkeit gesucht, Geld zu verdienen. Und der Dean hat ihm dann angeboten, ihn für Sex zu bezahlen. Und ihm vorgeschlagen, dass er dann am besten zu ihm zieht. Und somit ist der 15-jährige David eben zum Dean gezogen. Und die haben ab dem Zeitpunkt zusammengelebt. Und spätestens 1971, aber man geht davon aus, schon früher, hat es damit angefangen, dass Dean regelmäßig Jungs zwischen 9 und 21 entführt hat, vergewaltigt hat und dann in einem Bootsschuppen, der ihm gehört hat, oder im ländlichen Gebiet eben verscharrt hat, nachdem er sie erstickt hatte. Meistens erstickt.
Boah.
Und manchmal wurden die Jungs auch erschossen. Aber wie gesagt, in der Hauptsache hat er sie erstickt. Und man hat auch später in seinem Haus eine Folterbank gefunden.
Darf ich mal ganz kurz dazwischen fragen, so wie du das bei mir eigentlich immer machst. Und dieser 15-Jährige, mit dem er zusammen gewohnt hat, wusste der davon auch?
Dazu komme ich gleich noch.
Ach so, okay.
Also ich wollte nur ganz kurz noch dazu sagen, er hatte halt im Haus eine Folterbank und so einen Verschlag gebaut. Da waren dann so Luftlöcher drin und da hat man zum Beispiel menschliche Haare gefunden. Mhm. Also ich habe keine Informationen darüber, wie lange er die da gehalten hat und wie oft er dann vielleicht den einen oder anderen da vergewaltigt hat und gefoltert, aber auf jeden Fall war sein Haus darauf ausgelegt, eben diese Jungs dort für eine bestimmte Zeit auf jeden Fall gefangen zu halten.
Mhm.
Und du hast ja eben gerade schon nachgefragt, ja, ob der Brooks das mitbekommen hat. Und das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt in diesem Fall. Denn ja, er hat das einmal mitbekommen. Und zwar ist der Brooks einmal ins Zimmer gekommen. Und zu dem Zeitpunkt hatte der Dean gerade zwei Jungs ans Bett gefesselt, beide gleichzeitig vergewaltigt. Und er hat das eben beobachtet. Dean hat ihm dann eine Corvette gekauft, wenn er seinen Mund hält.
Echt?
Und da ging das los, dass der Brooks das akzeptiert hat, als Schweigegeld quasi. Ja.
Ab dahin war er eigentlich auch Komplize.
Genau, er war Komplize, weil er ihm auch geholfen hat, an diese Jungs ranzukommen, weil die natürlich viel schneller Vertrauen gefasst haben zu jemandem in ihrem Alter, ne? Klar. Mhm. Denn der Brooks ist nicht der einzige Komplize geblieben. Und zwar hatte der Dean sich ein neues Opfer ausgeguckt. Und zwar den Elmer Wayne Henley. Den hat er also so beobachtet auf der Straße und wollte den eigentlich auch eben entführen, vergewaltigen und töten. Genauso wie er das mit vielen anderen Jungs gemacht hat. Aber er hat zu dem Zeitpunkt schon gesehen, dass der offensichtlich sehr gut vernetzt ist. Also der hatte sehr, sehr viele Freunde, kannte sehr viele Leute in der Nachbarschaft. Und da hat er kurzerhand entschieden, dass er ihn zu seinem Komplizen macht und ihn quasi einweiht in das, was er tut. Ihn eben quasi mit ins Team holt, wenn du so willst.
Ja.
Und er war ab dem Zeitpunkt eben dafür zuständig, ganz aktiv neue Jungs ins Haus zu holen.
Da ist ja richtig ein hohes Risiko eingegangen, ne?
Ist
er? Ich meine, es hätte ja auch so sein können, dass er der dann vielleicht gesagt hätte, das macht er nicht.
Grundsätzlich ja. Allerdings war das so, dass der Henley aus einer ganz, ganz kaputten Familie kam und schon im Grunde Alkoholiker war mit seinen 14 Jahren. Und da hat er sich wohl ausgerechnet, dass er den relativ schnell dafür gewinnen kann.
Ja. Ja, okay.
Und ab dem Zeitpunkt haben die das quasi eben zu dritt gemacht.
Also ein Trio.
Wobei man sagen muss, die beiden Jungs haben quasi die anderen Jungs nur besorgt, wenn du so willst. Und der Dean hat dann eben alles andere mit denen gemacht. Und ganz gerne haben die Partys geschmissen. Und da hat er sich dann jemand ausgesucht. Und was sie auch ganz häufig gemacht haben, ist, dass sie so zwei, drei Freunde nur ins Haus eingeladen haben. Und am 8.8.1973 war das eben auch so. Der Henley hatte einen Freund mitgebracht und der wiederum hatte seine Freundin mitgebracht.
Ja.
Und die sind dann also zu dem Dean ins Haus gekommen und der Dean ist total wütend geworden.
Weil ein Mädchen dabei war.
Weil ein Mädchen dabei war, ja. Genau. Die drei Jugendlichen haben dann Alkohol getrunken und ihr Bewusstsein verloren. Und die waren halt so dicht, sag ich mal, dass der Dean in der Zeit, wo die dann eben so völlig betrunken da in der Ecke lagen, die alle angebunden hat. Und irgendwann ist der Henley wach geworden und hat versucht, den Dean zu beruhigen und ihn zu überzeugen, dass er ihn freilassen soll. Und das hat er dann gemacht. Und der Dean hat dann dem Henley gesagt, okay, ich vergewaltige jetzt den Tim, also den Jungen, und du vergewaltigst seine Freundin.
Das Mädchen, ja.
Genau. Das war der Zeitpunkt, wo Henley gesagt hat, das möchte er nicht machen. Darüber haben die sich dann total gestritten. Und während dieses Streits hat der Henley eine Waffe genommen, die da im Haus lag, und hat den Dean mit 6 Schüssen getötet. Das heißt also, wenn das nicht passiert wäre, dann wäre der, hätte der vielleicht noch 20 Jahre weiter gemordet. Man weiß das ja nicht. Ja. Ne? Also
das da hat der Komplize im Prinzip den Mörder umgebracht.
Ne? Das ist schon absurd, ne? Dass er ihn dann letztendlich umgebracht hat. Die haben dann auf die Polizei gewartet und der Henley hat dann noch zu dem Jungen gesagt, für dich hätte ich übrigens $200 bekommen.
Oh.
Ja, so hat er den ja dann immer bezahlt. Mhm. Und dann ist die Polizei gekommen und die haben ihm erstmal nicht geglaubt. Der hat dann angefangen zu erzählen, dass es ganz, ganz viele Leichen gibt.
Ja.
Und die Polizei hat sich gedacht, das kann nicht sein. Und der Henley hat dann natürlich gesagt, wie es war und hat dann auch von dem Brooks erzählt und hat gesagt, wir haben hier quasi im Dreiergespann das Ganze organisiert. Der Brooks hat komplett alles geleugnet. Ja. Der hat gesagt, er hat nie irgendwas gemacht und nie irgendeinen Jungen besorgt. Mhm. Letztendlich hat die Polizei 17 Leichen im Bootsschuppen gefunden und 10 Leichen so in irgendwelchen ländlichen Gebieten verteilt. Ja. Und die Leichen waren zum größten Teil alle verstümmelt. Mhm. Und im Schuppen hat man ganz viele Boxen mit Genitalien gefunden. Und was ich auch richtig schlimm fand, bei ganz vielen wurde in der Harnröhre so zertrümmerte Glasstäbe gefunden.
Also muss der die ja richtig gefoltert haben,
ja,
ne?
Der muss die richtig heftig gefoltert haben. Und wie gesagt, nicht nur diese nur in Anführungsstrichen 27 Leichen, sondern vermutlich noch viel, viel mehr. Denn auch noch 2008 und 2011 wurden Leichen gefunden, die ihm zuzuordnen sind. Also da wird es wirklich wesentlich mehr vermutlich noch geben, wie auch der Henley ja die ganze Zeit gesagt hat.
Ja, aber ich frage mich immer so, wenn da so viele vermisst waren, das muss doch auch irgendwie so mal auffällig gewesen sein, dass so viele Jungs verschwunden sind.
Ja, das habe ich mich auch gefragt, vor allen Dingen, aber ich habe da auch was zu gelesen. Und zwar haben die Bewohner da gesagt, sie fanden den schon immer ein bisschen komisch, wenn er da mit seinen Süßigkeiten auch durch die Gegend gelaufen ist, früher noch. Aber irgendwie haben sie am Ende des Tages das überhaupt nicht in Zusammenhang gebracht zu diesen vielen vermissten Jungs. Also das hat bei denen, sage ich mal, nicht Klick gemacht. Ne? Ja. Also das haben sie nicht miteinander verknüpft. Und deshalb ist das letztendlich auch nicht zu dem Zeitpunkt ja nicht gelöst worden. Und hätte es nicht diesen Streit gegeben und er wäre erschossen worden, dann wäre das vielleicht nie rausgekommen. Ne? Und er hätte noch ewig so weitergemacht. Das weiß man ja nicht. Der Henley hat auf jeden Fall, wurde für 6 Morde verurteilt. Mhm. und hat 6x99 Jahre bekommen. Interessanterweise für den Mord am Candyman
war ja Notwehr, oder?
Genau, war Notwehr. Ja. Und der Brooks hat einmal lebenslänglich bekommen.
Ja.
Für das, was er gemacht hat.
Ja.
Ja, und so ist diese Geschichte sozusagen ausgegangen.
Oh, das ist schlimm. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich den Übergang zu meiner Geschichte finden soll. Habe ich gar nicht. Muss ich einen harten Cut mal machen, genau. Und zwar, wir machen mal was ganz anderes heute. Wir gehen mal sehr weit zurück. Mhm. Und zwar kurz vor dem Zweiten Weltkrieg.
Ja.
Da fuhren ja auch schon S-Bahn. Mhm. Und zwar in Berlin gab es einen gewissen Paul Ogorsow. Und zwar, der hat mit 27 Jahren als Reichsbahnarbeiter gearbeitet. Und da begann eigentlich seine schönste Zeit des Lebens für ihn, muss ich mal so sagen. Und zwar war das die Zeit, deswegen, ich finde das eigentlich auch ganz interessant, mal so weit zurückzugehen, wie das denn so damals ablief. Also er war erstmal so ein ganz, das ist ja oft so bei Mehrfachmördern, die so ein ganz gesettetes Leben nach außen hin haben. Familie, 2 Kinder, eine Tochter, ein Sohn. Er ist ganz normal seiner Arbeit nachgegangen. Und da er ja bei der Reichsbahn gearbeitet hat, hat er auch oft Nachtschicht gehabt. Er hat in dem Bereich Lichtenberg gelebt, in Karlshorst bei Berlin. Und 2 Kilometer entfernt war der Ort Rummelsburg, auch in Lichtenberg. Er hatte einen unheimlichen Hass auf Frauen und die Gier zum Töten der Frauen. Und da kam ihn es sehr gelegen, sagt hier die Verdunklungsanordnung etwas?
Nee, habe ich noch nie gehört.
Nee? Das war eigentlich der Auslöser für seine Verbrechen, die er machen konnte. Denn es war so, zu dem Zeitpunkt gab es ja den Überfall der Wehrmacht in Polen. Und daraufhin gab es ja immer Luftangriffe von den Engländern. Und dann wurde halt angeordnet, es durften abends keine Straßenlaternen leuchten. Die Fenster, die waren von den Wohnungen, waren alle verklebt, also mit Pappe und zu. Scheinwerfer mussten abgestellt werden, also jetzt bei den Bussen und bei den Autos, Fahrrädern, alles. Taschenlampen waren verboten. Das heißt, es war abends stockdunkel. Und da war natürlich der ideale Zeitpunkt, klar, um Verbrechen durchzuführen. Und zu dem Zeitpunkt gab es viele Telefonistinnen und sowas, die auch nachts gearbeitet haben, also die auch spät nachts nach Hause fahren mussten. Und das war natürlich dann auch sein Beuteschema. Er hat vor allen Dingen immer junge Frauen sich ausgewählt. Die waren immer so zwischen 19 und die älteste war, glaube ich, 44 oder 47 Jahre. Und zwar, da er ja so ein Reichsbahn-Outfit hatte, hatte er ja auch Vertrauen, wenn er in der Bahn gefahren ist. Da musst du dir vorstellen, dann steigst du als Frau in diesen relativ leeren Zug ja ein, der ja von innen komplett verklebt ist. Und wo es relativ duster ist. Es war ja so, damit die keine Angriffe fliegen konnten.
Ja.
Ja, und dann ist er halt, hat er sich die halt ausgewählt, die er wollte, ist dann zu denen hingegangen und hat nach der Fahrkarte gefragt, weil er hatte ja so ein...
Ja, ne? Klar, da vertraut man ihr erstmal.
Genau, und in dem Moment, wo die Frau dann in ihre Handtasche nach dieser Fahrkarte gekramt hat, dann hat er ein Bleikabel genommen und hat ihn das über den Kopf gezogen. Also ein Bleikabel, musst du dir vorstellen, das ist so etwas dicker als ein Gartenschlauch. Dann hat er die vergewaltigt.
In der S-Bahn.
In der S-Bahn. Und die Türen aufgemacht und die während der Fahrt rausgeschmissen. Und so hat er circa 1,5 Jahre sein Unwesen getrieben. Mhm. Und er hat auch sein Gebiet noch ausgeweitet. Er hat auch Taten begangen in der anliegenden Laubenkolonie. Da ist er ähnlich vorgegangen. Er hat wieder sein Bleikabel gehabt. Wenn da eine Frau gekommen ist, hat er die halt erschlagen und dann vergewaltigt. Und dann wurden die Taten auch wieder etwas lückenhafter, mit größeren Abständen, weil sie diese Verdunklung gelockert hatten. Mhm. Weil die Angriffe halt nicht mehr so waren. Und später, im Sommer 1940, änderte sich das dann wieder, da die Sorge größer wurde, dass weitere britische Luftangriffe geflogen wurden, weil Frankreich gegen die Wehrmacht gesiegt hatte. Da kann man jetzt eigentlich sagen, dass er jeden Monat immer eine Frau vergewaltigt hat. Durch diese erneute Verdunklung fühlte er sich natürlich wieder sehr sicher Und er war auch Mitglied der NSDAP. Und dann kam da noch zu, dass die Juden diese Taten zugeschrieben wurden, die hätten arische Frauen halt vergewaltigt. So wurde das auch ausgelegt.
Ja.
Das war, unter diesem Schutzmantel fühlte er sich halt, ne, in einer gewissen Sicherheit. Und darüber hinaus, aus diesem Grund, gab es dann auch eine Ausgangssperre für Juden ab 20 Uhr. Und jetzt muss ich so ein bisschen an meine letzte Geschichte denken. Kannst du dich noch an meinen letzten Täter erinnern, den Jeffrey Dahmer?
Klar.
Und zwar, der hatte doch eine Leiche zerstückelt im Koffer. Und dann hat doch der Taxifahrer diesen Koffer genommen in die Taxe. Und dann meinte er doch, da haben sie wohl eine Leiche drin. Woher wissen Sie das? So. Und in diesem Fall ist es so, neben seinem Wohnhaus war eine Schlachterei. Und der Inhaber der Schlachterei hat halt so Zettel aufgehangen, wo halt dieser S-Bahn-Mörder gesucht wird. Mhm. Und der Orgosow, der stand daneben, hat sich das angeguckt. Und dann meinte der Inhaber zu ihm, vielleicht wohnt er ja hier in der Nachbarschaft. Daraufhin meinte der Orgosow, damit können Sie recht haben. Und lachte und ging weg.
Gruselig.
Gruselig, oder? Ja. Das ist doch so ähnlich wie das andere. Also die Parallelen sind da, ne? Und dann, weil die Polizei ja einfach nicht weiterkam mit diesen Vergewaltigungen, Morden und sowas, haben sie Polizisten verkleidet als Frauen in die S-Bahn gesetzt, um den Täter zu finden.
Das ist aber kreativ.
Ja, weil Polizistinnen durften keine Waffen zu dem Zeitpunkt tragen. Deswegen mussten sie Polizisten nehmen. Und die haben sich dann halt als Frauen verkleidet. Aber da er ja bei der Reichsbahn gearbeitet hat, wusste er, wann die... Und deswegen passierte da auch nichts.
Nein.
Aber letztendlich kam er ins Visier im Juli 41. Und zwar ist er vom Bahngelände über diesen Zaun zur Kolonie geklettert.
Ja.
Und das hat ein Kollege gesehen und hat das angezeigt, weil ihm das verdächtig vorkam. Weil ja diese Parallelen da waren, mit denen, weil da ja Morde passierten und da ja Morde passierten. Ja.
Das war aber auch gut kombiniert
von
dem Kollegen.
Und der Polizist, der war auch ganz clever. Aber er hat sich erstmal so geäußert, er ist halt darüber geklettert, weil er da eine Geliebte hätte in dieser Laubenkolonie. Was der Beamte ihm nicht abgenommen hat.
Aber das heißt, es gab ja genug Opfer, die überlebt haben. Und da konnte keine irgendwelche Hinweise geben.
Nein, weil das war ja immer sehr im Dunkeln.
Ja. Das kann man sich gar nicht vorstellen, dass es komplett dunkel war.
Doch.
Ja.
Und dann war es, bevor sie ihn hatten, hatten sie noch jemand anderen. Und zwar, die haben in dieser Laubenkolonie wieder eine Leiche gefunden von einer Frau und einen Schuhabdruck. Und das war ein Schuh von einem Salamander-Fußarzt, hieß dieses Modell. Und anhand von Bezugsschein hatten sie ja so eine Kartei und da haben sie wirklich 20.000 Lichtenberger vorgeladen. Und bei einem hatten sie einen Treffer, das war ein Tischler, der hatte so Sittlichkeitsdelikte schon gemacht. Aber der hat das total abgestritten. Er sagte, er ist halt nur ein Ritzengucker. Weißt du, der halt nur durch so, ne? Also der ein Voyeur, sagt man heutzutage. Und das hat auch dieser Beamte ihn nicht abgenommen, dass er das war. Also er hatte das so im Gefühl. Genau. Und dann kommen wir jetzt nochmal auf die andere Szene jetzt. Da kam halt der Hinweis von dem Beamten, von dem Kollegen. Und daraufhin sind sie dann halt auf dem Orgosow gekommen. Der vernehmende Beamte, der war echt auf Zack gewesen. Und der hat so ein bisschen auf so einen Schockeffekt gesetzt, weil er unbedingt den Täter jetzt haben wollte. Und er war sich ziemlich sicher, dass er jetzt den Richtigen da sitzen hat. Und da hat er ihnen eine Falle gestellt. Er hat Schädel von den Toten auf ein Tablett gestellt und in diesem rauchig dunklen Raum platziert. Dann bei dem Verhör hat er auf einmal grelles Licht auf diese Schädel und in dem Moment hat er den Orgosow gefragt, womit haben Sie denn zugeschlagen? Und der war sofort aschfahl und gab es alles zu und sagte mit einem Bleikabel. Und das war Täterwissen. Und somit ist er dann überführt worden. Ja.
Also aber schon ein quasi psychologischen Trick angewandt.
Ja, und zu seiner Verteidigung hat er Folgendes gesagt. Ich habe vor einigen Jahren einen Tripper gehabt und ging damit zu einem jüdischen Arzt. Der jüdische Arzt wusste, dass ich Parteigenosse war. Er hat Hass gegen die Nationalsozialistischen und hat meine Krankheit so behandelt, dass die Folgen davon zurückgeblieben sind, die meinen Geisteszustand beeinflusst haben. So hat er sich geäußert. Und im Klartext der Arzt sei jetzt schuld an seiner Mordlust an Frauen. So hat er es halt dargelegt. Und dann bat er noch das Gericht dazu, das zu berücksichtigen, dass er ja ein Nationalsozialist ist. Das ist heftig, oder?
Ja, total.
Aber das Ganze, er wurde von einem Schnellverfahren zum Tode verurteilt. Und zwar gab es bei dieser Kriegs-, das ist auch so ein langes Wort, Kriegssonderstrafverordnung heißt das, die bei der Ausnutzung der Verdunklung Leib, Leben und Eigentum bedroht, das wurde mit dem Tode verurteilt. Mhm. Deswegen hatte er auch eigentlich keine großartige Chance, da mehr rauszukommen.
Komischen Gründung.
Und zwar am 25.07.1941 wurde er dann zum Tode verurteilt mit dem Fallbeil. Das heißt, er wurde geköpft und das wurde auch schon einen Tag später ausgeführt.
Oh, das ist schnell.
Das ist leider sehr schnell. Er konnte da eigentlich gar nicht mehr so mal in sich gehen und das vielleicht alles noch ein bisschen bereuen oder so.
Oder noch ein bisschen leiden.
Genau, oder etwas leiden, ne? Wie seine Opfer dann ja auch zum Teil, die ja auch sehr, sehr schwer verletzt überlebt haben. Ja, Tanja, dann sind wir wieder beim Ende für diese Woche. Wir hoffen, wir konnten euch spannend unterhalten und freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid.